dass wir absagen den göttlichen, ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist der Predigttext und ich darf Georg bitten, uns die Predigt zu bringen. Und die Kinder, soweit ich weiß, gibt es heute die Kinderbetreuung. Die meisten sind eh schon draußen, wie ich sehe. Passt. Okay. Georg, bitte.
Ich grüße euch auch alle ganz herzlich und möchte mich entschuldigen für meine etwas angeschlagene Stimme, aber ich bin sehr dankbar, dass es wenigstens so weit geht und gelingt. Was mich auch sehr freut, begrüße auch die Familie Brandes, die extra aus Salzburg nach Wels gekommen sind. Wir freuen uns, dass ihr bei uns seid. Und wir wissen, dass Gott vor allem hier in unserer Mitte ist und er uns segnen wird und sein Wort weitergeben kann. Die Bibel, das Wort Gottes, wie wir es in unseren Händen halten, oder teilweise auch auf unseren Tablets oder Smartphones lesen können. Die Bibel, das Wort Gottes, ist für den Glauben und das Leben des Christen und der Kirche Jesu Christi ein unersetzbarer und unverzichtbarer Faktor. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament. Das Alte Testament berichtet uns ja von der Schöpfung der Welt, der Lebewesen, der Pflanzen, des Menschen und des gesamten Kosmoses und Universums durch, wie wir es im Glaubensbekenntnis ausdrücken, Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bereshit, so heißt es im hebräischen Text als erstes, am Anfang schuf. Dann berichtet uns das Alte Testament von der Geschichte Israels, beginnend mit Abraham, 1. Mose 12, der Königsgeschichte, das Wirken der Propheten und endet mit der Rückkehr der Juden aus dem Exil ins Land ihrer Väter und dem Wiederaufbau des Tempels und Jerusalems und der ganzen Infrastruktur im Land Israel. Das Neue Testament, das beginnt mit vier wichtigen Dokumenten. Wir nennen diese vier wichtigen Dokumente die vier Evangelien: Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Diese berichten über die Geburt, über das Leben, über die Lehre und das Wirken Jesu Christi, über seine Taten mit Zeichen und Wundern. Sie berichten über die Leidensgeschichte, aber auch über die Siegesgeschichte Jesu, im Tod am Kreuz, in der Auferstehung und Himmelfahrt und so schließen die Evangelien ab. Dann folgt ein anderes Buch, die sogenannte Apostelgeschichte oder, wie es eigentlich besser heißen sollte, das Wirken und die Taten der Boten Jesu Christi. In der Apostelgeschichte wird die Entstehung, das Wachsen und Werden der Gemeinde Jesu Christi und ihre Ausbreitung bis, unter Anführungszeichen, ans Ende der damaligen Welt beschrieben. Von Jerusalem aus über Kleinasien, die heutige Türkei, über Griechenland mit der Hauptstadt Athen, bis nach Italien, nach Rom und, wer weiß, vielleicht auch bis nach Spanien. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt uns die Bibel, dass sie seine Zeugen, die Apostel, seine Zeugen sein werden in Jerusalem, in Samaria, in Galiläa und bis ans Ende der Welt. An die Apostelgeschichte, da schließen sich dann die sogenannten apostolischen Briefe an, die an die entstandenen Gemeinden geschrieben wurden. In ihnen wird die Entwicklung, die Strukturierung und auch die Korrektur und Wegweisung für das Leben als Christ und als Gemeinde in einer, wie wir es heute schon gehört haben, unchristlichen oder nichtchristlichen Umgebung und Welt dargelegt. Und interessant ist, dass von den insgesamt 21 Briefen 13 von dem Apostel Paulus stammen. Letztlich schließt das Neue Testament mit einem wichtigen Buch, auch darauf sind wir schon hingewiesen worden heute früh, nämlich mit der Offenbarung Jesu Christi an Johannes. Er schließt das Neue Testament ab und dieses Buch ist auch interessant, enthält gleich am Anfang noch weitere Briefe, nämlich die sogenannten 7-Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien, nachzulesen in Offenbarung 1, Vers 9 und so weiter. Es ist mir aufgefallen, weil wir gerade auch jetzt vom Titusbrief sprechen und daraus unsere Predigten entnehmen, dass die Charakteristik der neutestamentlichen Briefe sehr bemerkenswert und beachtenswert ist. Wie das ja bei jedem Brief eigentlich der Fall ist. Man denkt an den Absender, wer hat den Brief geschrieben? Donat hat uns vorhin erzählt, er hat einen Brief nicht ins Altpapier geworfen, weil er von einer ganz, ganz wichtigen Stelle und zweitens an einen ganz wichtigen Empfänger gerichtet war. Also der Verfasser ist wichtig, aber auch der Empfänger ist wichtig und natürlich auch der Anlass zum Brief. Warum schreibt man einen Brief? Ist es ein freundlicher Gruß? Ist es eine Ermahnung? Oder ist es sogar eine Einladung zu einer Gerichtsverhandlung? Oder wie immer, Briefe haben immer einen besonderen Anlass, aber auch eine besondere Absicht. Briefe sind nicht irgendwie nur Dichtungen schlechthin, sondern sie wollen durch ihren Inhalt etwas bewirken und etwas in Gang setzen. Man denkt auch an den Hintergrund des Schreibers. Die Bibel ist ja von vielen, vielen unterschiedlichen Autoren verfasst worden. Da waren Hirten, da waren Bauern, da waren Gelehrte, da waren Ärzte oder ein Arzt zumindest und so weiter. Und ihr Hintergrund stellt sich in den Briefen dar. Auch das Umfeld des Empfängers wird berücksichtigt. Ob ich in eine christliche Gemeinde schreibe oder wie Paulus an eine Gemeinde, die er noch gar nicht kennt, in Rom, sein erster Brief im Neuen Testament übrigens, oder ob ich andere Umfelder berücksichtige, wie zum Beispiel in Athen oder auch gerade unser Titusbrief, die Insulaner auf Kreta. Also das Umfeld des Empfängers ist ganz wichtig und es gäbe noch andere Dinge zu sagen, aber auch die Beziehung von Schreiber zum Empfänger. Was würdet ihr sagen, wenn in einem Briefkopf die Anrede so lautet? Sehr geehrte Damen und Herren, welche Beziehung hat der Schreiber zum Empfänger? Bitte? Keine große, also eher eine amtliche, eine gewöhnliche, eine, wie man immer mehr oder weniger einen Briefkopf entwirft. Wenn ein anderer schreibt, liebe Eltern, was erwartet man von dem weiteren Verlauf und Inhalt des Briefes? Welche Beziehung hat der Schreiber? Nun, er ist entweder ein Sohn oder eine Tochter. Und die Eltern sind sein Vater oder seine Mutter. Und wenn sogar jemand, ich weiß nicht, ob das heute noch so der Fall ist, ob man solche Briefe überhaupt noch schreibt, wenn einer schreibt, mein liebster Schatz oder meine süßeste Prinzessin, was meint ihr wohl, was der für Beziehung hat zu dem Empfänger oder der Empfängerin? Eine sehr, sehr herzliche, wahrscheinlich innige, mit vielen Empfindungen und Emotionen behaftete Beziehung. Ich will euch ein Geheimnis verraten. Hedi und ich haben uns vor 60 Jahren auch Briefe geschrieben. Damals nannte man sie Liebesbriefe. Heute gibt es ein SMS oder ein WhatsApp oder ein E-Mail oder wie immer. Das ist kurz und knapp und ehrlich und schnell geschrieben, so wie Donald sagt, E-Mail, zack, weg. Die Liebesbriefe waren ganz anders. Übrigens, die haben wir heute noch aufbewahrt. Ganz oben im Schrank, versteckt hinter der Wäsche, braucht keiner suchen, die findet ihr nicht. Aber damals war der Schreiber oder die Schreiberin in einer ganz besonderen Situation. Ich war beim Bundesheer mit 19 Jahren, wir waren verlobt und haben uns immer wieder geschrieben. Es gab auch ganz schöne und interessante Ereignisse, die falsch gedeutet wurden. Ich sagte oder schrieb einmal, man möge bei dem nächsten Besuch meine Eltern meine Braut mitbringen zur Kaserne. Ich durfte ja nicht heim, so ein Mustersoldat war ich nicht und deshalb habe ich das geschrieben. Und meine Eltern, vielleicht schon etwas schlecht mit dem Sehen, haben geschrieben, man möge auch Brot mitbringen statt Braut. Also, dann habe ich das korrigiert und dann haben sie beides mitgebracht. Also so, Ende des Geheimnisses. Der Titusbrief, wir haben schon viel gehört von der Einleitung, der wurde geschrieben von dem Apostel Paulus. Und er ging an einen Mann namens Titus nach Kreta. Der sollte eine ganz besonders schwierige Aufgabe, nämlich in Angriff nehmen und durchführen. In Kapitel 1 haben wir gehört, er sollte Älteste in den Gemeinden einsetzen. Er sollte, das war in der letzten Predigt zu hören, korrigieren. Er sollte ermahnen. Er sollte lehren. Und ich habe mich gefragt, wer schrieb diesen Brief? Nun, im ersten Kapitel lesen wir ganz eindeutig, übrigens, es ist ein ganz kurzer Brief, nur 3 Kapitel und 46 Verse, also ihr könnt den vor dem Mittagessen noch durchlesen, heute, wenn ihr heimkommt. Paulus schrieb diesen Brief. Paulus, das war der Apostel des Glaubens und der Gnade. Paulus war der Apostel des Glaubens und der Gnade. Sein Anliegen in all seinen Briefen ist ein gesunder Glaube, eine gesunde Gemeinde, eine gesunde Lehre, gesunde Leiter und gesunde Taten und Werke im Namen Jesu Christi. Er schreibt in der Apostelgeschichte, als er sich von Ephesus verabschiedet, dafür arbeite ich und bete Tag und Nacht. Das hat mich tief betroffen gemacht. Ein Mann des Glaubens und der Gnade. Darum ringt er, dafür betet er und dafür opfert er letztlich auch sein Leben. Denn er schreibt an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten und weiß, dass mir Gott die Krone des Lebens gibt. In unserem heutigen Predigttext, liebe Gemeinde, zeigt er diese Grundsätze in seinem Brief an die Insulaner auf Kreta und an Titus wieder deutlich auf. Bitte den ersten Vers einzublenden, Gerhard, Dankeschön. Denn es ist erschienen, seine Gnade allen Menschen. Das ist das Evangelium des Neuen Testaments. Es ist erschienen, die Gnade Gottes, die heilbringende Gnade Gottes, allen Menschen. Das heißt, erstens, Gott bietet seine Gnade allen Menschen an. Da ist keiner ausgenommen, da ist keiner ausgeschlossen. Er bietet sie allen an. Ich habe mir überlegt, es ist erschienen, die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Man könnte das vielleicht auch so übersetzen, es ist erschienen, der gnädige Heilsbringer allen Menschen. Für Paulus war es ganz, ganz wichtig, dies in den Mittelpunkt all seiner Predigt und Lehre zu stellen. Es ging ihm um nichts anderes als um Jesus Christus. Und das war auch seine Glaubens- und Lebenserfahrung, die seine ganze Arbeit und seinen Dienst und sein Leben geprägt hat. Das war seine Erfahrung vor Damaskus. Dort ist ihm dieser gnädige Heilsbringer für alle Menschen erschienen. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und er bekennt später, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist der Urgrund seines Lebens geworden. Und deshalb sagt er allen Lesern seiner Briefe, zum Beispiel den Ephesern, die waren in der damaligen kleinasiatischen Richtung zu finden, heute in der Türkei, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. So hat er es erlebt, von Saulus zum Paulus. Die Gnadenerfahrung Jesu Christi war für ihn prägend und erfüllte letztlich sein ganzes späteres Leben und seinen Gottesdienst. Das Evangelium, also die gute Nachricht von der Gnade, war sein erstrangiger Verkündigungsinhalt. Römer 1, Vers 16 zum Beispiel: Ich schäme mich der guten Botschaft von Jesus Christus nicht oder des Evangeliums von Jesus Christus. Es gab solche Menschen, denen war das alles zu minder oder zu unglaubwürdig. Wenn an die Korinther schreibt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Und deshalb, sagt er weiter, predigen wir den gekreuzigten Christus. Den Juden eine Torheit, den Griechen lächerlich, aber denen, die daran glauben, die ihr Leben darauf bauen, ist es die Erfahrung der Kraft und der Gnade Gottes. Das war seine Gotteserfahrung und seine Prägung. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und als Philippi der Gefängnisaufseher fragte, wie könnte er denn vor Gott gerecht und angenehm werden, was antwortete er ihm? Mach eine Wallfahrt nach Jerusalem. Nein, so sagte er nicht. Oder geh nach Athen, auf den Areopag zu den Philosophen. Auch das war nicht seine Antwort, sondern er sagte schlicht und einfach, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und deine Familie gerettet werden. Die Gnade Gottes hat seither viele Menschen geprägt und in ihrem Leben mächtige Wellen geschlagen. Für Martin Luther zum Beispiel war die Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott, das Prägende in seinem Leben vorher. Er rutschte auf den Knien hunderte von Treppen, dahin und dorthin, zu Wallfahrten. Er unternahm so viel, er kasteite seinen Leib, er verzichtete auf so vieles und er fand diesen gnädigen Gott nicht darin, sondern im Römerbrief des Apostels Paulus, als er sagte, wir werden ohne Verdienst gerecht durch den Glauben und die Gnade Jesu Christi. Da wurde sein Herz weit und kam zur Ruhe. Also die Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Das Zweite, was der Titusbrief uns zeigt, diese Gnade setzt einen Erneuerungs-, einen Veränderungs-, einen Erziehungsprozess in Gang. Der Prozess, liebe Leute, der dauert lebenslang. Der hört nie auf. Diese Gnade, so übersetzt Luther, nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 17, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Wort, das dort steht, heißt im Griechischen so viel wie eine neue Spezies. Der gehört zu einer neuen Verbindung, zu einer Verbindung A zu Gott und B zu Menschen, die diesen selben Weg gehen. Weil er ein neuer Mensch geworden ist, setzt sich ein lebenslanger Prozess in Gang, der lebensverändert, der Denkweisen verändert, der Menschen verändert und der das tut, weil Gott ihn so liebt und zu seinem Kind angenommen hat. Wenn ich sagte, das ist ein lebenslanger Prozess, wie der Apostel Paulus, Philipper 3, sagt er, ich schätze mich selbst noch nicht ein, dass ich vollkommen bin. 30 Jahre nach seiner Bekehrung vor Damaskus schreibt er an die Philipper diesen Brief. Ein lebenslanger Prozess wird durch die Gnade Gottes in Bewegung gesetzt. Wie geschieht dieser Prozess? Was sagt uns unser Text? Wir sagen, Moment, noch mal zurück bitte. Einmal, wir sagen ab allem ungöttlichen Wesen, das heißt, wir wenden uns von dem ab, was Gott nicht gefällt. Das ist der Prozess. Abwenden von dem, was Gott nicht gefällt. Mit einem Wort, wir wenden uns ab von der Sünde, von dem, was unserem Vater, der uns, wie er später einmal sagt in diesem Abschnitt, der uns seinen Sohn gegeben hat, der uns erkauft hat oder den Christen erkauft hat und ein Volk sich selbst heranzieht. Wir sagen ab, wir wenden uns ab. Wir, das ist auch wieder der Apostel Paulus, er gebraucht ein interessantes Bild. An die Epheser schreibt er, dieser Veränderungsprozess ist wie ein Umziehen. Er schreibt dort, zieht aus den alten Menschen und zieht den neuen an. Jetzt sind die Kinder nicht mehr hier, deshalb kann ich sagen, wie zieht man sich denn normalerweise aus? Zuerst die Jacke, ja natürlich, wenn man einen Hut auf hat, dann tut man auch runter. Dann nimmt man die Krawatte ab, dann kann man das Hemd ausziehen, dann zieht man die Schuhe aus und so weiter. Und die anderen Bekleidungsteile. Und wie zieht man sich an? In der Regel umgekehrt. Stück für Stück. Zuerst die unteren Bereiche, dann das Obergewand und schließlich den Mantel und den Hut und dann geht man in die weite Welt. Kinder machen das manchmal anders. Die schlüpfen aus dem ganzen Umhüllung ihres Körpers, ganz wurscht, was das ist, mit einem Mal runter und wenn man dann am Boden schaut, dann sieht man, wie alles unterhalb liegt, von den Schlapfen angefangen, über die Socken oder nehmen die sie meistens noch ins Bett mit, weiß ich nicht, aber jedenfalls, die ziehen das alles auf einmal aus und dann versucht man vielleicht auch mit einem sogenannten Jump-in in das Ganze wieder hineinzuspringen und es hochzuziehen und dann ist man wieder angezogen. Aber so arbeitet die Gnade Gottes nicht. Sie überfordert uns nicht, denn so kommt man auch sehr ungut aus den Klamotten, wenn man sich so ausziehen würde. Nein, es geht Stück für Stück. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Einmal ausziehen und dann sagt er, dann sagen wir einem neuen Leben Ja. Dann sagen wir einem neuen Leben Ja zu Gottes Willen. Wir verändern praktisch unseren Sinn und empfangen durch die Gnade Gottes eine neue Orientierung. Deshalb sagt Paulus in Römer 12, 1 und 2, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Dort beginnt letztlich alles durch die Gnade Gottes. Die Gnade richtet auch, und jetzt kommt Vers 13, Gerhard, die Gnade nimmt uns auch dazu in diesen Erneuerungsprozess ein, weil sie uns eine neue Perspektive schenkt. Donat hat schon angedeutet, die Gnade richtet den Blick nach vorne und nach oben. Christen, Jünger Jesus sind Wartende. Sind Wartende. Heute haben wir die Margit mitgenommen zum Gottesdienst und um 8.45 Uhr habe ich sie angerufen und habe gesagt, wir fahren jetzt los bitte komm und warte auf uns. Und als wir hinkommen sind, war die fix fertig angezogen, die Tasche in der Hand und hat auf uns gewartet. Manchmal habe ich den Eindruck, dass dieser Blick nach vorne und nach oben, so hat es Donat schon erwähnt, etwas getrübt und unsere Sinne eingeschläfert und wir von den Wartenden zu den Schlafenden langsam übergehen. Jemand, der schläft, wartet in der Regel nicht, oder? Der ruht sich aus, der ist vielleicht gemütlich. Ob er wartet, weiß ich nicht genau, aber er lebt zum Beispiel nicht darauf, dass jederzeit jemand kommen könnte, nämlich unser Herr. Die Gnade lässt uns ausgerichtet leben, leben im Licht der Ewigkeit, indem wir warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und das ist mir aufgefallen bei Paulus immer wieder, unseres Heilandes Jesus Christus. Damit deutet er einerseits zurück auf den Heilsbringer, auf den, der für uns gestorben ist. Auf den warten wir als den wiederkommenden Herrn in Kraft und Herrlichkeit. Und in 1. Johannes 3 lesen wir, jeder, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich selbst, der macht sich bereit, auf den Bräutigam zu warten wie eine Braut. Die Braut ist nervös, der Bräutigam wahrscheinlich auch, aber die Braut, die will ja an diesem Tag der Hochzeit besonders auch dem Bräutigam gefallen, nicht nur den anderen. Sie schmückt sich, sie zieht ein tolles Kleid an, sie geht extra noch zum Friseur, sie schminkt sich, sie bereitet sich vor mit ihrem Blumenstrauß und so weiter. Also jeder, der geheiratet hat oder noch zu heiraten gedenkt, der möge das bedenken. Die Braut bereitet sich vor, wenn es hier heißt, sie reinigt sich, dann meint das nicht nur die äußere, sondern auch die innere Reinheit und sie wartet auf den wiederkommenden Herrn. Und dann kommt Vers 14. Der hat sich nämlich für uns selbst gegeben, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Da legt einer Hand an, das ist nämlich das Thema unserer heutigen Predigt, das Evangelium oder die gute Botschaft reinigt uns. Er legt mit Hand an die Braut auf diesen Tag der Begegnung mit ihm vorzubereiten. Dafür hat er alles in die Waagschale geworfen. Er hat uns erlöst am Kreuz. Er hat unsere Schuld vergeben. Er macht uns gewiss. Er erklärt uns, dass wir nun sein Volk sind, dass wir ihm gehören, dass wir nicht mehr Fremde und Gäste sind, wie er in dem Epheserbrief schreibt, sondern dass wir Kinder Gottes des Höchsten sind. Wenn ich von der Vorbereitung der Braut auf die Hochzeit geredet habe, dann meine ich damit etwas ganz Interessantes. Die Braut bereitet sich in der Regel nicht alleine vor auf diese Hochzeit. Auch was das Äußere betrifft. Manchmal gibt es so uralte Filme, ich weiß nicht, ob ihr die euch anschaut, wie die Sissi sich vorbereiten hat lassen für die Hochzeit mit dem Kaiser Franz Josef I. Die waren nicht allein. Da waren Zofen und Zofinnen und wie man die Dinger alle nennt. Und die haben sich um die Braut bemüht. Die haben ihr beigestanden. Die haben sie aufgebaut. Die haben sie ermutigt, damit die Braut auch so wird, wie sie sich das vorgestellt hat und vor allem, wie sie der Bräutigam erwartet. Und zum Abschluss der Predigt heißt es, das tut Gott alles für und mit uns, damit er sich ein Volk, zurück bitte Mann, damit er sich ein Volk erziehe oder damit er ein Volk werden lasse durch die Gnade Gottes, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist das Ziel des Erziehungsprozesses. das eifrig wäre zu guten Werken. Gott mit Freuden zu dienen, den Glauben, den wir im Herzen haben und tragen, die Vergebung, die Gott uns geschenkt hat, die Hoffnung, von der wir leben, die sind alle tief verborgen drin in unserem Herzen. Natürlich dürfen wir sie bekennen und sollen das auch tun vor der Welt, aber es geht noch einen Schritt weiter. Wir dürfen diesen gesunden Glauben in uns auch sichtbar werden lassen. Das ist die Herausforderung, die über unserem Leben steht. Nicht, damit wir Gott endlich gefallen, sondern weil uns jeden, der Jesus, den Heilsbringer, angenommen hat, Kinder Gottes werden lässt, weil diese Gnade uns verändert und gereinigt hat zum Guten. Deshalb reden wir nicht nur über den Glauben und haben ihn im Herzen, sondern wir bekennen uns auch zu Christus durch die Predigt, durch unser Bekenntnis in der Nachbarschaft und wir machen den Glauben schließlich dadurch hörbar, sondern wir machen den Glauben in der Gnade Gottes auch sichtbar durch gute Werke. Ich habe euch ein kleines, und jetzt muss ich meine Technik holen, ich habe euch ein kleines Schaubild vorbereitet, das uns das ein bisschen erklären soll. In der Offenbarung, da finden wir ja eine Beschreibung der sieben Gemeinden, wie uns der Johannes das übermittelt. Und wir finden, dass Jesus in der Bergpredigt einmal gesagt hat, ihr, nämlich die Jünger und die Gemeinden, die sind das Licht der Welt. Deshalb lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Man fragt sich, wie soll das gehen? Jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Ding erwische. Licht für die Welt. Jesus, so lässt er sich erblicken von Johannes in Offenbarung Kapitel 1, erscheint dort mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Und Johannes erklärt, dass die sieben goldenen Leuchter sieben Gemeinden der damaligen Zeit, vielleicht auch mehr, darstellen und dass Jesus Christus mitten unter diesen goldenen Leuchtern unterwegs ist. Er will, so haben wir gesagt, in diesen Gemeinden und in diesen Christen durch seine Gnade zum Glauben und Bekennen anfordern und anreizen. Dadurch entsteht sozusagen dieser gesunde Glaube. Ist etwas schlecht zu lesen, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Dadurch entsteht dieser gesunde Glaube. Dieser gesunde Glaube soll wie ein Licht für die Welt, so sagt Jesus, in die Welt getragen werden. Darum, wiederum Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten in der Welt, damit die Leute eure tollen Predigten hören und eure vielen Worte über Jesus mitbekommen. Nein, so steht es dort nicht. Damit die Leute eure guten Werke sehen und ihr vor allem gut dasteht. Auch das stimmt nicht, der Gottfried, der schüttelt den Kopf. Gute Theologe. Sondern damit sie Gott, den Vater im Himmel, preisen. Das Licht für die Welt soll also einerseits durch die Reden, durch das Zeugnis der Menschen hörbar gemacht werden und durch das Tun der Werke soll es sichtbar und konkret werden. Da ist zunächst die gesunde Lehre von Jesus, die in unseren Reden, in unseren Predigten, wie wir es auch vorigen Sonntag wieder gehört haben, sichtbar werden soll. In 2. Timotheus 3 sagt Paulus, dass das, was er gehört hat, der Timotheus, von vielen Zeugen, er guten Menschen weitergeben soll, damit das Evangelium seinen Lauf nimmt. Das ist die gesunde Lehre von Jesus. Er sagt, wir brauchen ein gesundes Bekenntnis zu Jesus. Das bringt dieser gesunde Glaube hervor. In Römer 10, Vers 10 heißt es, dass der Glaube im Herzen passiert. Aber wer kann mir schon ins Herz schauen? Aber durch den Mund bekannt wird, dass ich diesen Weg gehe. Jetzt ist die Zeit, hat Donat gesagt, Jesus zu bekennen. Wir lesen weiter, dass dies auch durch ein gesundes Zeugnis weltweit für Jesus geschehen soll. Bevor Jesus zurückging zum Vater in den Himmel, da sagt er zu seinen Jüngern, geht hin und verkündet die gute Botschaft von Jesus aller Kreatur, allen Menschen. Sie sollen hören, dass es einen gnädigen Gott gibt. Dadurch machen wir unseren Glauben hörbar. Aber wir machen unseren Glauben auch sichtbar durch die Taten für Jesus, durch die Taten mit Jesus. In Johannes 1, Vers 15 lesen, 15, Vers 5 lesen wir, dass wir ohne ihn nur wenig tun können. Nein, dort steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und bitte, alles, was wir als Christen ohne Jesus tun, ist nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 25 in seinen Endzeitreden sagt Jesus, als ihn die Leute beim Gericht Gottes fragen, er hat ihnen nämlich geantwortet, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung geschickt über den Friedensboten. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ihr habt also Taten mit Jesus getan. Und alles das, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Glaube wird sichtbar durch Taten mit Jesus. Glaube wird sichtbar durch Werke durch Jesus. Da heißt es im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, und jetzt kommen die beiden genau gegenübergestellt ineinander, durch Worte oder Werke, das tut in dem Namen Jesu Christi zur Ehre Gottes. Und das Letzte, wir dürfen gesund wandeln in Jesus Christus. In Kolosser Kapitel 1, Vers 10 heißt es, dass ihr würdig wandelt des Herrn und bringt Frucht in guten Werken. Und so ist die Gemeinde hier als Ganzes dargestellt, so ist das Leben des Einzelnen ein hörbares und ein sichtbares Zeugnis für die Gnade Gottes. Deshalb sagt Jakobus, und ich komme zum Schluss, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, denn der Glaube ohne Werke ist tot. Ein Liederdichter schließt sein Lied, ich bete an die Macht der Liebe mit den Worten, in Wort und Werk, in allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Das ist der Grund, warum Paulus diesen Brief an Titus und die Gemeinden geschrieben hat. Uns, sie damals natürlich in erster Linie, aber auch uns zu ermutigen, aus diesem Weg des Glaubens und Gehorsams zur Ehre Gottes zu leben. Letzten Sonntag hat Karl das Programm abgeschlossen mit einem interessanten Lied, das ich mir ausgedruckt habe. Und im letzten Vers heißt es, ich hab das alles nicht verdient. Ich leb durch seine Gnade. Sein Blut bezahlte meine Schuld, damit ich Leben habe. Ich wünsche mir und uns, dass wir solche Menschen sein können und immer mehr werden, durch die Gnade Gottes, die in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen, auch leben und wirken können. Dazu segne uns der Herr. Amen.